Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
So, eine neue Folge von Stimmen der Biodiversität mit mir, eurem Host Thomas und dem besten Ausgewählten aus Natur und biologischer Vielfalt. Heute geht es um den Deutschen Naturschutztag, Urwaldrelikte unter den Käfern und einem Bärtierchen, das den Namen von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann trägt. So, wir starten letztlich einmal rein und zwar mit einer Veranstaltung, die jetzt gerade ganz frisch zurückliegt. Und zwar ist das der Deutsche Naturschutztag. Ich habe in Social Media schon so schön gesagt, der Name ist eigentlich eine Mogelpackung, weil es sind mittlerweile eine ganze Reihe von Tagen. Es fand nämlich zwischen dem 10. und dem 14. März diesen Jahres letztlich in Berlin statt, in der Freien Universität Dahlem. Und letztlich ist es so, dass das ein sehr großer Kongress ist, mit sehr vielen unterschiedlichen Foren und Modulen, die dort stattfinden, also sehr umfangreich geplant. Und der Deutsche Naturschutztag informiert selbst auf der Homepage, die ich euch auch in den Shownotes einmal verlinke. Der größte deutsche Naturschutzkongress bietet Expertise und Beteiligung zu topaktuellen Themen. Der 38. Deutsche Naturschutztag DNT stellt die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Natur in den Mittelpunkt. Sie beeinflussen unsere planetare Zukunft entscheidend. Im Fokus stehen die Grundlagen erfolgreichen Naturschutzes und so weiter und so fort. Also ihr merkt auf jeden Fall, ein sehr groß angelegter Tag. Und der fand jetzt gerade statt. Falls ihr das Programm nicht mitbekommen habt, habt ihr die Möglichkeit, euch letztlich auch die Einführungsveranstaltung und einige Inhalte auf der Seite des Deutschen Naturschutztages anzusehen. Und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal, wenn ihr interessiert seid, dabei. Wir sind als entomologischer Verein Krefeld diesmal auch dort vertreten gewesen. Und zwar dürften wir einen Vortrag dort halten. Das hat mein Kollege Dr. Martin Sorg übernommen, bei dem es dann um die Rolle der Fachgesellschaften beim Biodiversitätsmonitoring ging. Das ist ein sehr wichtiger Vortrag für uns eigentlich gewesen als Fachgesellschaft, also als entomologischer Verein Krefeld, der eine Fachgesellschaft und auch außeruniversitäre Forschungseinrichtung ist. Und letztlich haben wir in diesem Vortrag einige Dinge zusammengefasst. Und Martin fand das Ganze so wichtig, dass er letztlich die Folien vor Ort schon zur Verfügung gestellt hat. Und ich werde die, falls ihr am Thema interessiert seid, letztlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch quasi seine Vortragsfolien anschauen. Und er möchte zu dem Thema sogar auch etwas aufnehmen, was ich sehr löblich finde. Ich habe Martin mittlerweile auch dazu bekommen, zu sagen, dass die Dinge mehr zugänglich gemacht werden müssen. Also dass wir eigentlich darauf schauen, dass wir solche Themen immer wieder mal auch in anderen Formaten noch verarbeiten. Und das möchten wir in diesem Fall auch nochmal mit einem kleinen YouTube-Video machen, wo wir uns dann nochmal über eben diese Rolle der Fachgesellschaften beim Biodiversitätsmonitoring unterhalten werden. Genau, aber falls euch der Deutsche Naturschutztag interessiert, schaut dort nochmal vorbei und ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auch live vor Ort dabei. Diesmal habe ich ein Thema mitgebracht. Anlass ist eine kleine Veröffentlichung von mir und zwei Kollegen, die jetzt gerade in der entomologischen Zeitschrift erschienen ist. Und zwar ist es eine faunistische Veröffentlichung. Also es geht um den Neufund von einem Käfer für Hessen. Und zwar um den Schienenkäfer Pharsus dubius. Und der Schienenkäfer Pharsus dubius, das ist eigentlich eine sogenannte Urwaldreliktart. Und das Problem, was man jetzt bei dieser Art hat, das ist, dass diese Art zum einen historisch mal nachgewiesen war in Deutschland. Also es gibt im Prinzip einen ganz, ganz alten Nachweis aus Baden-Württemberg, der zurückdatierbar ist auf letztlich die Käfersammlung von Emil Skriber von 1834 bis 1917. Und damit gibt es halt einen sehr alten Nachweis eben aus dem 19. Jahrhundert aus Baden-Württemberg. Und das war alles, was man von dieser Art kannte, bis dann letztlich überraschenderweise eigentlich im Jahr 2023 der erste Nachweis in Rheinland-Pfalz stattfand, wo ein Einzeltier in einer Lichtfalle gefunden worden ist bei einer Kartierung dort vor Ort. Und dann konnte eigentlich jetzt hier nachfolgend im August letzten Jahres diese Art plötzlich in Hessen gefunden werden. Und da wurde diese Art in Anzahl beobachtet an Hybridpappel. Also es scheint jetzt auch erstmal nicht so besonders zu sein, aber die Hybridpappel vor Ort, an der im Prinzip das Ganze stattfand, das ist ein sehr großdimensioniertes Stammstück gewesen, wo auch Zunderschwamm dran wuchs, und die Bäume vor Ort sind schon sehr wertgebend, und diese Vorkommen von dieser Urwaldreliktart, die unterstreichen das Ganze im Prinzip auch nochmal, weil Hybridpappel entgegen ja eigentlich dem Ruf dieses Baumes durchaus interessant ist für sehr viele wertgebende Totholzkäfer zum Teil auch. Und so eben auch mit dieser neuen Art. Und wir haben das Ganze vor allem auch veröffentlicht, weil hier nicht nur dieser Neunachweis für Hessen dabei war, sondern noch was ganz Entscheidendes hinzukommt. Und zwar eben diese Einstufung als Urwaldrelikt. Damit möchte ich mit euch eigentlich mal kurz sprechen heute. Was sind überhaupt Urwaldrelikte? Und was ist das Schöne an dieser Einteilung? Weil das ermöglicht uns eigentlich sowas wie ja eine Indikation von Naturnähe zum einen und gleichzeitig so ein bisschen eine Wertung von Arten in der Landschaft nach Kriterien, die eben eigentlich auch ganz wichtig sind und zum Teil bei den roten Listen nicht erfasst werden, also deswegen auch nochmal so interessant sind. Also das Ganze geht zurück auf eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2005, und das ist von Jörg Müller und im Prinzip einem größeren Kollegenkreis, die sich alle mit Totholzkäfern beschäftigen, veröffentlicht worden in Waldökologie Online. Und diese Veröffentlichung, die heißt im Prinzip Urwaldreliktarten, xylobionte Käfer als Indikatoren für Strukturqualität und Habitattradition. Und ich lese mal ganz kurz aus dem Abstract vor. Und zwar ist es so, dass die Autoren hier schreiben, auf der Basis der Liste xylobionter Käfer Deutschlands legen die Autoren eine Definition und Liste von 115 Käferarten vor, die in Deutschland als Urwaldreliktarten bezeichnet werden können. Wir definieren die Kontinuität eines Bestandes hinsichtlich Totholzangebot und Bestandsstruktur als Habitattradition. Die Auswahl der Arten erfolgt anhand folgender Kriterien: reliktäres Vorkommen in Mitteleuropa, Bindung an Strukturkontinuität bzw. Habitattradition sowie Kontinuität des Alters und der Zerfallsphase, hohe Ansprüche an Totholzqualitäten und Quantitäten und aus den kultivierten Wäldern Mitteleuropas verschwindend oder schon verschwunden. Also eine ganze Reihe von Kriterien, die hier als Grundlage dienten 2005. Und das ist insgesamt eine sehr interessante Veröffentlichung, weil die letztlich, ja, wie gesagt, so eine Indikation ermöglicht für eine gewisse Urständigkeit von den Mikrohabitaten eigentlich auch, die diese Arten benötigen. Und das findet man in Wirtschaftswäldern nicht oder kaum. Und das ist eigentlich das Besondere daran. Ja, und diese Arten bezeichnet man dann gemäß dieser Kategorisierung eben als Urwaldrelikt. Und ich finde diesen Namen eigentlich auch sehr eingängig und sehr schön, weil der ja sehr schön Dinge verbindet, die halt eben aufzeigen, was sind urständige Waldsituationen und was eigentlich nicht. Jetzt ist es so, dass das Ganze damals anhand von ja unterschiedlichen Kategorien eigentlich durchgeführt wurde, was die Stärke davon anging, und gleichzeitig wurden diese Arten auch nochmal einer Substratgilde zugeordnet. Also das heißt, wo sie sich letztlich entwickeln. Und zwar ist das so, dass man quasi sieht, es gibt im Prinzip Mulmkäfer, die leben in sich zersetzendem Holz, eben in dem Mulm. Dann gibt es Käfer, die leben unter der Borke beispielsweise. Und diese unterschiedlichen Gilden, die lassen sich eben auch voneinander trennen. Und das, was bei diesen Arten auffällt, ist, dass das eigentlich historisch betrachtet sehr, sehr gut funktioniert hat. dass diese Arten sich wirklich ausschließlich auf diese Bereiche begrenzten, die hier auch definiert worden sind. Also ihr merkt jetzt gerade schon an meiner Äußerung, dass sich das ein bisschen geändert hat. Und das ist eben auch das, was ich gleich mit euch einmal diskutieren möchte. Aber erstmal geht es eben um ja diesen Ursprung eigentlich dieser Veröffentlichung. Und dann wurde das ganze Konzept, was eigentlich anhand von im Prinzip Arten in Deutschland und Mitteleuropa begründet worden ist, dann aber wirklich nochmal so auf ganz Mitteleuropa ausgeweitet und die Artenauswahl auch nochmal ein wenig weiter gefasst aus den umliegenden Ländern in einer Veröffentlichung aus dem Journal of Insect Conservation im Jahr 2017 von Andreat Eckelt und Kollegen. Und hier sieht es so aus, dass die dann geschrieben haben: Primeval Forest Relict Beetles of Central Europe, a set of 138 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. Und das Spannende hier ist eigentlich auch, dass die das aufgegriffen haben, was vom Konzept her Jörg Müller 2005 schon gemacht hatte. Und sie haben das eben nochmal ein bisschen spezifiziert und ausgearbeitet. Und interessant wird jetzt hier auch, dass eben auch diese Art auftaucht, die ich euch eben schon genannt habe, wo wir jetzt gerade diesen Artikel in der Entomologischen Zeitschrift zu veröffentlichen haben, also Phasus dubius, dieser Schienenkäfer. Und diese Reliktarten haben also eine hohe Stabilität eigentlich in der Vergangenheit gehabt. Und erst in den letzten 10, 15 Jahren, also auch erst da, wo wir zum Beispiel parallel sehr, sehr starke Abweichungen auch beim Klima eben erkennen können, also auch kurzfristige Witterung, das heißt Witterungsanomalien, die im Laufe dieser Jahre auftreten, da sieht man eben auch, dass sich viele von diesen Arten ausbreiten. Und das ist eine Situation, die ja im Prinzip schon zu interessanten Titeln auch geführt hat. Ich erinnere mich bei dem Scharlachkäfer oder dem scharlachroten Plattkäfer Cucullus cinnabarinus. Das ist auch so eine wertgebende Art. Da gab es mal so eine schöne Veröffentlichung vor ein paar Jahren, wo es quasi hieß Phönix aus der Asche, Fragezeichen. Also da ging es dann um die Ausbreitung von dieser Art, die wirklich nur in sehr, sehr kleinen Arealen vorkam, noch in letzten Refugien eigentlich. Und plötzlich sich auch über mehrere Bundesländer ausgebreitet hat, auch in Richtung Norden und hunderte Kilometer davon entfernt vorkam in Habitaten, wo man das eigentlich nie vermutet hätte. Ich hatte vor einigen Jahren zum Beispiel auch mal von einer Hamburger Elbinsel einen Fund von Cucullus veröffentlicht. Das war auch so ein Fall, also der ist wirklich bis nach Norddeutschland vorgedrungen, während die letzten Reliktvorkommen eigentlich so im Voralpenraum in Bayern lagen. Und diese sich ausbreitenden Urwaldrelikte, das ist eigentlich der Anlass, weshalb ich dieses Konzept einmal beleuchten wollte, weil das also ein ganz neues Verhalten ist. Also, dass sich die Dinge ändern und Arten, die eigentlich als wirklich hochgradig wertgebend betrachtet werden und wirklich begrenzt auf gewisse Bereiche vorkommen, sich plötzlich ausbreiten und dann doch in Wirtschaftswäldern vorkommen, dann doch in Straßenbäumen vorkommen, die beispielsweise mitten in der Großstadt liegen oder die sich halt eben in unterschiedliche Parkanlagen oder sowas nochmal sekundär ausbreiten. Und das ist eine Sache, die ich insofern interessant finde, als dass sie auch zeigt, wie schnell sich Bedingungen durchaus ändern können. Und da ist jetzt nämlich auch die Frage, wie geht man mit sowas um? Also der Großteil dieser Urwaldrelikte, die man festgelegt hat, die sind das nach wie vor auch noch. Also auch wenn man die heute nach diesen Kriterien einstufen würde, dann kommen die eben nur noch wertgebend in diesen sehr wenigen Vorkommen eigentlich vor. Und viele Arten sind, wenn man in die rote Liste schaut, auch rückläufig. Und bei einigen wenigen Arten, da ist es halt so, dass man noch nicht so ganz weiß, wie halt diese unstete Situation, die sich im Laufe der Zeit wandelt, eben zu bewerten ist. Und das, was wir jetzt in dieser Mitteilung gemacht hatten, das war eben mal ein Konzept zu entwickeln, erstmalig, um zu sagen, dass man diese Art, wenn dann eine Ausbreitung stattfindet, eben aktuell auch nicht mehr als Urwaldrelikt bezeichnen sollte, sondern eben als Urwaldrelikt mit einer Ausbreitungstendenz aktuell. Und diese Ausbreitungstendenz, die ist da eigentlich ganz wichtig. Und wir schlagen halt in dieser kleinen Veröffentlichung vor, dass man ähnlich wie bei den roten Listen diese Bewertung der Urwaldreliktarten periodisch wiederholen könnte. Also die roten Listen in Deutschland zur Bewertung von den Gefährdungssituationen von Arten, die werden so in etwa alle 10 Jahre erneuert und neu durchgeführt. Und das ist eben eine Sache, die man sich hier eben auch vorstellen könnte, so gesehen. Und gleichzeitig nehme ich diese Idee noch mit, um jetzt auch mit ein paar Bekannten irgendwie daran zu arbeiten, ob man nicht mal alle Arten in Mitteleuropa, die sich aktuell ausbreiten, bewertet und schaut, wie es jetzt eigentlich in den letzten Jahren wirklich aussieht. Also zeigen die Ausbreitungstendenzen und vielleicht erkennt man auch schon so ein bisschen, was Mechanismen dahinter sein könnten, dass so eine Ausbreitung zum Beispiel stattfindet. Genau. Und damit hätte ich eigentlich so dieses Thema Urwaldrelikte eigentlich durch. Diese Veröffentlichung packe ich euch wie immer auch in die Shownotes, wenn ihr nochmal genau reinschauen könnt. Besonders gut zugänglich ist da auf jeden Fall auch dieser erstgenannte Artikel, weil der eigentlich auch sehr schön einleitet und ein deutschsprachiger Artikel ist. Genau, das ist zwar ein Fachartikel, aber man sieht eigentlich schon sehr schön da drin, ja, weshalb man auf die Idee gekommen ist, überhaupt mal solche Urwaldrelikte festzulegen. Das, was ich euch noch mitgebracht habe, was ich sehr amüsant fand, das ist noch eine Meldung für die Kategorie Artenkenntnis angesagt in dieser Woche. Und zwar geht es um eine Bärtierchenart, die nach dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann benannt worden ist. Ramazotius kretschmanni, so nennt sich dieses winzige Tierchen. Und das ist eine Bärtierchenart, die im Schwarzwald gefunden wurde und ja im Prinzip sehr interessant gefärbt ist für Bärtierchen, was da eigentlich auch so interessant ist. Und das Ganze wurde jetzt schon vor einer Weile veröffentlicht und letztlich im letzten Jahr auch nochmal offiziell wurde Kretschmann damit gewürdigt, um letztlich auch diesen Einsatz den Arten- und Naturschutz in Baden-Württemberg zu würdigen. Interessanterweise ist das schon die zweite Art innerhalb weniger Jahre, wo das Ganze stattfindet. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eine Tagesschau-Meldung erinnert von vor, ich glaube, 2 Jahren jetzt insgesamt schon, in der es um eine parasitäre Wespenart, Aphanochmus kretschmanni, ging. Das hat es nämlich auch in die Tagesschau geschafft und das hatte damals Insektenforscherin Marina Moser vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart durchgeführt, aus den gleichen Gründen. Also ihr seht, wenn ihr euch politisch sehr stark engagiert und eben auch große Projekte möglich macht, in denen zu biologischer Vielfalt geforscht werden kann, in denen zu Naturschutz geforscht werden kann, dann kann das auch Früchte tragen in der Form, dass ihr sogar geehrt werdet eben den Arten, die nach euch benannt werden. So jetzt eben auch in diesem Fall. Aber gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesen spannenden Organismen. Also grundsätzlich ist es bei den Bärtierchen so, die erfreuen sich eigentlich großer Beliebtheit. International gibt es sogar in vielen Bereichen Stofftiere davon, also Tardigrades heißen ja im Englischen. Und das Ganze ist halt eben der gewissen Niedlichkeit zu schulden, die diese Tiere mitunter haben können. Es ist so, dass sie zu den Häutungstieren gehören, sehr urtümliche Tiere sind und vor allem für viele Arten bekannt sind, die eigentlich sehr widerstandsfähig sind gegen Hitze, enorme Kälte oder beispielsweise auch das Vakuum, also Situationen, die eigentlich sehr lebensfeindlich sind für Metazonen, also vielzellige Tiere, wo wir uns jetzt hier befinden. Also das heißt, die Bärtierchen sind ein Tierstamm bei den vielzelligen Tieren und sie sind näher verwandt dann eigentlich mit Stummelfüßern, so heißen die, und ansonsten entfernt verwandt dann noch mit den Gliedertieren, die wir eben als sehr organismenreiche Gruppe auch kennen. Und das, was für Bärtierchen charakteristisch ist, das sind eben, ist dieser Aufbau eigentlich, dass sie ja über solche Stummelbeine, also gelenklose Ausstülpungen am Körper verfügen, an denen so kleine Krallen irgendwie zum Schluss zu finden sind. Also kleine Tarsen, also Füße, die ja manchmal richtig klauenartig aussehen können. Und diese Stummelbeine nutzen sie im Prinzip auch auf der Bauchseite dann, um sich aktiv damit auch fortzubewegen. Und das Ganze sieht recht amüsant aus mitunter, wenn man sich diese Tiere unter dem Mikroskop betrachtet. Jetzt ist es so, dass die ja eigentlich meistens sehr winzig sind. Also wir sind hier so in dem Bereich um die 50 Mikrometer bis hin zu 1,5 Millimetern. Also es gibt Arten, die so 1,5-2 Millimeter werden, was so die größten mit weltweit sind. Aber es gibt eben so meistens einen Bereich um maximal einen halben Millimeter Größe. Und man kann sie aber gut erkennen, indem man beispielsweise Moose mikroskopiert, also indem man sie in Wasser einlegt und dann das Wasser zwischen den Moosen rauspipettiert und sich das dann tropfenweise auf seinen Objektträger unter einem Durchlichtmikroskop anschaut. Und das wird eigentlich sehr gerne gemacht und es erfreut sich auch größter Beliebtheit in Social Media. Also da gibt es auch sehr viele Kanäle, die eigentlich so eine Mikroskopie von Algen und eben auch den anderen Wasserorganismen, so dem Leben im Wassertropfen eigentlich, wie es so schön in diesem Kosmosbuch dann eigentlich als Titel heißt. Und da kann man dann Bärtierchen eben auch beobachten. Und hier ist es jetzt so, dass das ein sehr bemerkenswertes Bärtierchen war, was im Nationalpark Schwarzwald im Moos entdeckt wurde. Die Arbeit wurde veröffentlicht in The European Zoological Journal und wurde eigentlich schon vor einigen Jahren, also 2022, veröffentlicht. Aber im letzten Jahr gab es eben nochmal diese freudige Würdigung offiziell. Eben auch mit so einem übergroßen 3D-Modell von diesem Ramazotius kretschmanni. Und ich fand das Ganze eigentlich sehr schön, irgendwie auch sowas mal zu sehen, weil das ja auch aufzeigt, wie durchaus auch eine Öffentlichkeitsplattform für biologische Vielfalt geschaffen werden kann bei wirklich winzigen Organismen. Also man muss sagen, sowohl dieses Bärtierchen, was nach ihm benannt ist, als auch die Wespe, die nach ihm benannt worden sind, das sind winzige Organismen, deren exakte Rolle und eigentlich erstmal Lebensweise im Ökosystem wir gar nicht so richtig verstehen. Und das ist eigentlich auch das Spannende dabei. Und das Ganze ist ja so ein bisschen aus den USA eigentlich rübergeschwappt. Also diese Pop-Science, wie man das gerne auch bezeichnet, dass eben Arten nach berühmten Persönlichkeiten genannt werden oder denen zu Ehren geehrt werden, wenn sie ähnlich aussehen beispielsweise. Das ist wie mit der Motte, die nach Donald Trump benannt ist, als Donald Trumpy in einem Art Epitheton, weil sie eben die gleiche Frisur hat irgendwie wie Donald Trump, um das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen eigentlich, bis hin zu Arten, die nach Taylor Swift benannt werden und so weiter und so fort, wo eigentlich dann die Popularität von den Personen ausgenutzt werden, um ja so ein bisschen eine Plattform zu schaffen. Und so war das Ganze letztlich auch hier. Bemerkenswert bei dieser Art allerdings wirklich im Vergleich zu anderen Bärtierchen ist, dass sie gefärbt ist, also rötlich-beige in unterschiedlicher Abstufung. Das ist sehr ungewöhnlich für Bärtierchen, die sind oftmals nämlich wirklich sehr stark farblos, also das ist etwas, was also hier wirklich heraussticht, dass man ein wirklich schön anzusehendes Bärtierchen, ein farbiges Bärtierchen gefunden hat. Genau, und damit habe ich euch auf jeden Fall hoffentlich eine Meldung mitgegeben, die ihr euch online natürlich auch nochmal anschauen könnt. Ich verlinke euch nochmal sowohl den Originalartikel zu der Beschreibung des Bärtierchens, als eben auch noch die Möglichkeit, euch in einer Pressemitteilung eben dieses Bärtierchen auch mal als 3D-Modell anzuschauen. Vielleicht suche ich hier nochmal was raus, wo man Kretschmann nochmal sieht, wie er das nach ihm benannte Tierchen irgendwie in der Hand hält und sich nochmal genauer anschaut. Und damit bin ich am Ende angelangt, an dem ich diesmal noch einen Buchtipp dalassen möchte. Und zwar ist das ein Buchtipp von Für ein Buch von Doreen Fräsdorf. Doreen Fräsdorf betreibt seit langer, langer Zeit einen Blog, in dem es um Artensterben geht. Und es ist so, dass quasi das Thema sie einfach gepackt hat im Laufe der Zeit. Also, dass man Arten eben auf dieser Welt verliert, weil Menschen diese Arten auslöschen, bewusst oder unbewusst, so wie das halt immer so stattfindet. Und sie hat im so gesehen Self-Publishing, also auf Amazon ist es unter anderem bestellbar, eben ein Buch herausgegeben, jetzt Artensterben, ausgestorbene Säugetiere seit 1500. Und dieses Buch habe ich mit Freude gelesen auf jeden Fall jetzt und möchte euch auf jeden Fall sowohl dieses Buch ans Herz legen als auch artensterben.de, den Blog von Doreen Fräsdorf, wo ihr wirklich viele Informationen rund um verschwundene Arten, aber auch wiederentdeckte Arten und weitere spannende Fakten rund aus der Biologie und Ökologie eigentlich jeweils anschauen könnt. Und hier lese ich aber nur mal die Umschlagsrückseite vor von dem Buch. Da könnt ihr euch vielleicht selbst ein Bild machen, weil das eigentlich das sehr schön zusammenfasst. Hast du schon einmal vom Bajie, vom Falklandwolf oder dem Pyrenäensteinbock gehört? Diese Tiere verschwanden nicht in grauer Vorzeit mit den Dinosauriern, sondern erst vor wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Einige sogar zu Lebzeiten deiner Eltern oder Großeltern. Und doch wissen heute nur wenige, dass es sie überhaupt gab. Dieses Buch erzählt die faszinierenden und oft tragischen Geschichten jener Säugetiere, die in den letzten 500 Jahren von unserer Erde verschwunden sind. Anschaulich, leicht verständlich und wissenschaftlich fundiert erfährst du, wie und wo sie lebten und was sie einzigartig machte, warum sie aussterben und welche Rolle wir Menschen dabei spielten, welche Spuren sie hinterließen und was wir aus ihrem Verschwinden lernen können. Mit zahlreichen Fotos, Illustrationen und übersichtlichen Infokästen macht dieses Buch ihre Schicksale greifbar. Es zeigt, Artensterben ist keine ferne Vergangenheit, sondern findet heute statt. Ein Buch für junge Leserinnen und Leser ab 14 Jahre und für alle, die verstehen wollen, was wir verlieren, wenn eine Tierart verschwindet und warum das Wissen über vergangene Verluste uns helfen kann, die Zukunft der heute noch lebenden Arten zu schützen. Das fand ich eigentlich so schön geschrieben, dass ich es nicht hätte besser selbst zusammenfassen können, deswegen wollte ich es ganz voll mal vorlesen. Ich kann es wirklich aber empfehlen, vor allem, so wie es hier eben auch geschrieben wurde, für jüngere Leserinnen und Leser, weil das Buch hätte mir auf jeden Fall als älteres Kind beziehungsweise junger Jugendlicher sehr viel Freude bereitet. Und ich finde, das macht vor allem so viel Spaß, weil sie wirklich sehr, sehr viele Bilder dazu ausgewählt hat und man einfach viel lernt. Also ich finde vor allem die Informationen, die es auch fernab dann eigentlich zu den ökologischen Besonderheiten gibt, also das heißt, welche Rolle Inseln immer wieder spielen, dann halt eben auch, was so in Nahrungsnetzen sich eben tun kann im Laufe der Zeit, was überhaupt eine Population ist. Also solche Dinge eigentlich, also das Einordnen von naturkundlichem Sammeln ist im Prinzip sehr viel in diesem Buch vorhanden. Und ich würde es insbesondere dann empfehlen, wenn ihr irgendwelche jüngeren Leute mit einem Buch versehen wollt, das wirklich viel Freude macht und wo man eine ganze Menge mitnimmt und viel staunen kann auf jeden Fall. Und damit danke ich euch auf jeden Fall, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Und wie immer, dieser Podcast ist nur durch euch möglich. Unterstützt mich gerne auf Steady und bleibt auf dem Laufenden. Vielen Dank und auf Wiederhören.